Starkregen sorgt in Japan für Überschwemmungen, das Ende von Cool Japan und ein 72-jähriger Mann lebt 26 Jahre lang illegal in Japan und keiner weiß, wie er das gemacht hat. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin. Da sind wir wieder.
Bei ja.
Einem tollen, herrlich regnerischem Wetter. Ach, ich liebe es.
Ich finde es aber lustig, dass wir aus verschiedenen Ecken sind, weil ich habe hier strahlenden Sonnenschein am offenen Fenster, eine schöne dampfende Tasse Kaffee.
Stimmt, ich habe mir schon wieder. Ja, ich habe den Kaffee im Vorgespräch leer getrunken. Verdammt. Ist doch immer dasselbe hier. Ich muss die Kaffeemaschine echt mal nach oben stellen. Mann.
Ne. Ach, einfach gleich so intravenös reinzapfen lassen, den Kaffee geht schneller.
Ja, ist aber doof, weil Milch auch schon mal, you know. Das könnte ein bisschen schwierig werden. So, wir steigen gleich mal mit einer blöden Nachricht ein. Das ist gerade brandaktuell, denn in Japan hat Starkregen für ganz, 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 ganz viel Erdrutsche und Überschwemmungen gesorgt. Und zwar gab es am 27. sinnflutartigen Regen in mehreren Regionen in Japan. In Teilen Ishikawas und Toyama galt zeitweise die höchste Regenwarnstufe. Rund 180.000 Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die Warnstufe ist mittlerweile, also stand heute Morgen, wieder runtergesetzt worden. Trotz allem, es regnet immer noch ganz schön heftig da drüben. Das ganze Regenband hat sich jetzt Richtung Hokkaido verschoben. Da ist dann gestern Abend auch ein Zug entgleist, der gegen einen Baum gedonnert ist, der auf die Gleise gespült wurde. Es wurde Gott sei Dank keiner verletzt, weil der Zug war leer. Dadurch ist jetzt allerdings die Hauptstrecke erstmal gesperrt. Gar nicht gut. Und das wird wohl noch ein paar Tage so weitergehen. Und die Wetterbehörde warnt auch, dass das nochmal wieder schlimmer werden kann.
Ja, man darf echt nicht vergessen. Man vergisst es sehr leicht, weil man hier in Deutschland halt, man denkt, ach, Deutschland hat genug Hügel, ne? Aber nur 40% oder weniger davon Deutschland ist wirklich Berglandschaft. Japan, 85% von dem Land sind Berge, die kaum zu begehen sind. Und da kann eine Menge runterrutschen. Sehr gefährlich.
Mhm.
Ja, vor allem viele unterschätzen das immer, weil sagen wir mal, es gibt viel Regen oder Starkregen, das sind ganz andere Verhältnisse, als wir das kennen. Das regnet dann halt wirklich tagelang, also da hast du wirklich nur Matsch und Modder. Ja. Und an dem Berg hängen, gerade wenn die vielleicht nicht so dicht bepflanzt sind, dann ja geht das mal schnell nach unten los, auf so gut Deutsch gesagt. Hoffen wir, dass es keine größere Katastrophe dieses Jahr gibt. Ich erinnere nur an den einen Erdrutsch, der leider das eine Dörfchen, / die eine Stadt da getroffen hat.
Naja, ich meine, große Katastrophen hatten wir dieses Jahr eigentlich schon genug. Siehe Shiba, siehe Kumamoto. Ist dieses Jahr wirklich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, mit Starkregen kennt man sich in Japan aus. Es ist noch nicht ganz so schlimm wie, ich glaube, 2016 war das, wenn ich mich gar nicht irre. Aber ja, man hat natürlich die Befürchtung, dass jetzt wieder so das richtig, richtig schlimm wird. Und Problem ist halt leider, die auf der anderen Seite heißen Temperaturen in Japan sorgen ja auch dafür, dass es halt mehr regnet. Das ist natürlich dann, wie gesagt, gar nicht so toll. Wasser braucht das Land, weil einige Stellen sind mittlerweile wirklich gnadenlos ausgetrocknet. Aber ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu viel.
Naja, es ist halt diese Extremen, ne? Auf der einen Seite brennt's praktisch. Ja. Die Leute zerlaufen auf der Straße und auf der anderen Seite säuft wieder alles einfach ab.
Richtig.
Also keins von beiden ist in dem Maße normal, muss man mal dazu sagen. Eben.
Und Japan hat ja jetzt letzte Woche tatsächlich den Rekord mit Tagen mit extremer Hitze übertroffen. Mit extremer Hitze sind Tage von mindestens 40 Grad Celsius. Ja, und 2015 gab es einen Rekord, da gab es 9 solcher Tage vor Ende August. Insgesamt. Und jetzt ist vor Ende August, ist man schon deutlich drüber, würde ich mal so vorsichtig ausdrücken. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen so weitergehen. Es wird also heißer und regnerischer in Japan.
Ganz schlechte Kombi, ganz ja, schlechte Kombi.
Ganz schlechte Kombi, vor allem für den Tourismus. Mal von den Menschen jetzt abgesehen. Ja, Kumamoto hat momentan so das Problem, Huperle, hier sind ja gar keine Leute, also haufenweise Stornierungen. Shiba hat das gleiche Problem. Auch benachbarte Präfekturen, die eigentlich gar keinen Schaden abgekriegt haben, kämpfen gerade damit. Also gut ist es definitiv nicht. Und die Region ist gerade ganz, 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 ganz kräftig darauf angewiesen, dass da irgendwie Geld reinkommt. Deswegen gibt es ja jetzt auch wieder ein Reiseprogramm und so weiter und so fort. Aber ja.
Aber man muss mal dazu sagen, bei so etwas stärkeren Erdbeben, das ist dann immer so für eine kurze Zeit, dass die Leute da halt nicht hinreisen, weil, also das hatten wir jetzt klar Kumamoto, aber das hatten wir auch schon vor 10 Jahren in Kumamoto, dass dann die Leute da storniert haben und auch die anderen etwas stärkeren Erdbeben in der Vergangenheit haben zu denselben Ergebnissen geführt, dass man halt, ja, storniert, weil es ist klar, niemand hat den Bock, irgendwie ins Katastrophengebiet zu fahren, beziehungsweise man weiß ja auch nicht unbedingt, ob man da, wo man hinfährt, vielleicht nicht auch zusätzlich eine Belastung ist, ne?
Richtig.
Das ist halt irgendwie schon verständlich, aber ärgerlich ist es natürlich gerade so Regionen wie Kumamoto, die halt von Katastrophen recht häufig getroffen werden, die können das Geld gut gebrauchen.
Das definitiv. Ja, ganz gut, also die Situation ist wirklich heftig, es leben auch noch sehr, sehr viele Menschen, leider, aktuell in Notunterkünften, wo die Kühlung auch nicht richtig funktioniert und es ist bannig heiß in Kumamoto. Wie gesagt, gut ist es nicht. Dazu kommt noch die Hitze, die breitet sich mittlerweile auf Gebiete aus, die Temperaturen von 40 Grad überhaupt nicht kennen. Zum Beispiel war das jetzt letzte Woche so, dass Fukuoka das allererste Mal tatsächlich so eine Temperatur an einem Tag hatte. Also es ist schon, ja, der Klimawandel haut da volle Kanone rein.
Und eine neue Herausforderung.
Ja. Richtig. Und es ist ja nicht so, dass Japan nicht vorbereitet ist. Aber man merkt halt, reicht immer noch nicht.
Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, wie man... Ich meine, wir hatten jetzt 1-2 Tage, die halt wirklich brutal heiß und hohe Luftfeuchtigkeit hatten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit wochenlang leben muss.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und in Japan steigen ja auch die Zahl der Notfalltransporte von Menschen, die halt wirklich zusammenklappen. Auch die Zahl der Toten wird wahrscheinlich wieder ziemlich weit nach oben steigen. Also das ist halt, tja, man hätte ja mal früher reagieren können, weltweit, aber man hat ja leider keine Lust dazu. Oder so. So.
Was sagt denn eigentlich die Premierministerin dazu?
Gar nichts. Nee, ohne Witz, gar nichts.
Ja, die hat andere Probleme gerade.
Sagen wir es so, von ihr kommt wenigstens nicht so ein blöder Satz wie, ich kann das Wetter auch nicht ändern, das, was wir uns hier anhören durften. Sie konzentriert sich gerade auf andere Sachen, zum Beispiel die Sache, dass sie gerade ganz böse kritisiert wird, und zwar aus der eigenen Partei.
Ja, ja, ihre Außenpolitik ist ziemlich mies, seien wir ganz mal ehrlich, ja. Sie ist ziemlicher Duckmäuser hier.
Also, um mal das Ganze kurz aufzudröseln. Es ist ja so, dass vorletzte Woche Präsident Trump der Meinung war, wir müssen mal den internationalen Gerichtshof ein bisschen sanktionieren, darunter die Vorsitzende. Und die Vorsitzende ist übrigens Japanerin. So, ja, weil man findet den internationalen Gerichtshof doof, ermittelt gegen gegen Israel wegen Völkermord und so weiter. Das kann natürlich alles gar nicht sein, etc. bla bla. Naja, die Reaktion von der lieben japanischen Premierministerin war eher so, oh Menno, warum macht ihr das? Lass das doch mal, das ist aber nicht nett. Das kam, wie gesagt, in der eigenen Partei gar nicht gut an. Da wurde nämlich kräftig kritisiert, dass sie einfach dieses Duckmäuserspiel vor den USA macht. Und man hat nicht verstanden, warum eigentlich. Nachvollziehbar, weil Japan ist einer der größten Unterstützer des ICC. Und dass man sich dann so wegduckt, das ist schon wirklich hart. Natürlich hat es Takaishi bestritten und hat auch in einem Interview gesagt, naja, wieso, wir haben doch vorher versucht, die USA zu überreden, dass sie das doch bitte sein lassen sollen, hat aber natürlich nicht geklappt. Gut, das kann ich nachvollziehen, dass man das nicht hinkriegt. Sie hat dann auch nochmal gesagt, naja, wir finden das natürlich nicht gut, was da jetzt stattfindet, das passt nicht zur internationalen Ordnung und so weiter und so fort. Aber wirklich kritisiert hat das immer noch nicht.
Ja, böse Zungen könnten ja behaupten, sie hat Angst, dass sie sich jetzt mit ihren Buddy Trumpy verscherzt, aber wir wollen ja nicht ganz so ausfallend werden.
Ach, na ja, also ich, ganz ehrlich, böse Zungen behaupten das, aber auch die halbe Bevölkerung behauptet das mittlerweile.
Naja, sie kuschelt für die japanische Bevölkerung mit Amerika ein kleines bisschen zu sehr, ne? Also das gefällt vielen nicht. Was genaueres kann man ihr jetzt nicht wirklich anlassen, halt höchstens mangelndes Rückgrat, aber das ist durchaus eine Krankheit, die viele Premierminister bereits haben.
Das kennen wir ja schon. Wir bücken uns, sind freundlich und sehen zu, dass das Beste rausholen. Aber man sieht es auch mal wieder an den Zahlen, denn es gibt neue Umfragen und da kommt ehrlich gesagt das Kabinett gar nicht gut bei weg.
Das,
Wer hätte das erwartet? Tada. Denn es ist so, dass jetzt mal die Nachrichtenagentur Kyodo News, das ist ja so eine der größten Nachrichtenagenturen in Japan, mal freundlich gefragt hat. Und tja, da ist das die Zustimmung für das Kabinett der Premierministerin auf mittlerweile 50,2 gefallen. Und das ist der niedrigste Wert seit ihrem Amtsantritt im Oktober 2025. Damit verlor man gegenüber Juli 3,5 Prozentpunkte und die Ablehnung ist leicht um 0,2 Prozent auf 33,9% gestiegen. Damals, als ihr Amt übernahm, war die Unterstützung noch bei 64,4%. Und das ist schon ordentlich, weil das sind schon mal 14,2 Prozentpunkte weniger jetzt insgesamt. Und zeigt halt eben, das kommt alles nicht ganz so gut an, was irgendwie auch ehrlich gesagt gar nicht so unverständlich ist. Die Leute sind schlicht und ergreifend unzufrieden. Zum einen ist da noch die Sache mit der nennen wir es ja einfach mal Mehrwertsteuer. Sie soll ja jetzt auf 1% gesenkt werden im nächsten Jahr. Es ist aber immer noch nicht raus, wie das Ganze finanziert werden soll. Und man sagt halt einfach, ja, natürlich ist es schön, wenn wir weniger zahlen müssen, wenn wir sehr, sehr dankbar für. Aber Leute, wie soll das finanziert werden? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Weil die Aussage eines japanischen Politikers war ja, naja, wir zahlen das, indem wir jetzt ein bisschen Haushaltsdisziplin zeigen. Das hat ehrlich gesagt nur ziemlich Massenlachen ausgelöst. Weil japanische Politiker und Haushaltsdisziplin, nein.
Der Japan hat ein riesengroßes Problem damit, dass das Geld nicht da ankommt oder nicht da verwendet wird, wo es eigentlich gedacht war.
Nee, es ist ja nicht nur das. Die Sache mit den Haushaltsanträgen, die ja jetzt Ende August abgegeben werden müssen, kam ja dann auch noch einen Tag später. Und wenn man mal überlegt, dass für 2027 die Haushaltsanträge auf 130 Billionen Yen steigen werden, oder das ist momentan geplant von den Ministerien, das ist mal wieder ein neuer Rekord. Es sind immerhin ca. 700 Milliarden Euro, das decken die Steuern nicht mal ansatzweise. Und ja, toll, das kommt jetzt noch on top. Wie soll das denn funktionieren?
Ja, das ist
Wie gesagt, wir reden ja nur von den Haushaltsanträgen. Da kommt ja noch mehr on top, weil das sind ja noch, man muss ja noch Schuldendienst bezahlen und so weiter. Der Schuldendienst wird ja wieder teurer jetzt demnächst, weil die Bank of Japan garantiert den Leitzins wieder anheben wird. Ich weiß ja nicht. Ach so, und natürlich dann noch die kleine Tatsache, worüber man auch sehr, sehr unzufrieden ist. Das meiste oder ein ganz, ganz großer Teil fließt tatsächlich einfach rotzfrech ins Verteidigungsministerium. Es werden halt Drohnen jetzt angeschafft und jetzt hat man irgendwie noch beschlossen, man will noch eine Unterwasserverteidigung aufbauen und so weiter und so fort. Ich meine, ja, okay, klar, man muss sich als Land schützen. Logisch. Gerade bei China und so weiter da im Nacken. Aber es ist halt wahnsinnig viel Geld.
Ja, es ist eine Menge Geld, die nicht zu den Bürgern fließt. Ne?
Richtig.
Eine Menge Money. Die Schulden fließen zu den Banken, ne? Viele Investitionen fürs Wachstum fließen zu den großen Firmen.
Ne? Ja. Und dazu kommt im sozialen Bereich Kürzmann. Yay.
Ja. Ja, das ist ja auch wie, dass man eigentlich da jetzt die erhöhte Einreisesteuer eigentlich nehmen wollte, um den Touristenansturm so ein bisschen zu kontrollieren.
Oh, ja.
Und stattdessen buttert man das jetzt in andere Sachen rein, die vielleicht auch sinnvoll sind, aber erst das so groß ankündigen und dann sagen, ja, nee, sorry, das Geld brauchen wir jetzt für was anderes. Da gucken jetzt einige ziemlich blöd aus der Wäsche und sagen, Moment mal, das war jetzt aber nicht so der Plan.
Richtig, also um es auch das kurz aufzudröseln, ist es ja so, Japan hat vor kurzem erst die Ausreisesteuer erhöht und das damit begründet, man braucht diese Mittel, um gegen den Massentourismus vorzugehen. Das heißt, viele Regionen haben sich natürlich wahnsinnig gefreut, juhu, wir kriegen mehr Geld. So. Ja, und dann hat sich mal jemand hingesetzt, das Ganze mal nachgerechnet und geguckt, wofür wird das eigentlich ausgegeben und festgestellt, oh, Moment mal, gegen Bärenangriffe, dafür wird das Geld verwendet und irgendwas war da noch. Also komplett was überhaupt nicht mit dem Tourismus zu tun hat. Und das widerspricht übrigens tatsächlich der japanischen Gesetzgebung. Das ist eigentlich nicht erlaubt.
Ja, ich meine, das wäre auch bei anderen Firmen, wäre das ein Horror, ne? Wenn du deine Einnahmen für was anderes zweckentfremdest, ne? Wie zum Beispiel deine Schulden abzugleichen oder sonst was. Gibt es so ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, letztes Jahr, da war so eine Agentur für diese VTuber, die dann so eine halbe Million an Spendengelder einfach veruntreut hat, um ihre Schulden zu bezahlen.
Ja.
Ja. Also im Endeffekt ist das ähnlich, ne? Hier, ne? Uns fehlt Geld da, also wird es einfach mal dafür verwendet, ne? Wir haben es ja gerade gehabt, ne?
Richtig, das Problem ist halt eben da, wo es eigentlich hin muss, kommt es einfach nicht an. Und das ist dann wieder das ganz große Problem, weil der Massentourismus ist und bleibt ein Problem. Punkt. Hm. Aber naja gut, dann halt eben nicht. Toll. Freut die Leute ganz besonders. Aber gut, viel Kritik ist natürlich doof. Deswegen wird das Kabinett ja jetzt wahrscheinlich Ende September umgebaut. Dass man halt so ein bisschen mehr Leute reinholt, ich sag jetzt mal, die ein bisschen mehr Takeishi-konform sind, weil sie mag ja Kritik bekanntlich gar nicht.
Ja, das ändert natürlich aber nichts an der Kritik aus der Bevölkerung. Mhm. Und ich glaube, das ändert auch nichts an der Kritik aus dem Rest von der LDP, ne?
Nö. Definitiv nicht. Und übrigens, wie schlimm das mittlerweile mit den ganzen Touristen ist, also beziehungsweise, dass das schlimm ist, wissen wir alle, aber es gibt gerade wieder ein ganz, ganz aktuelles Beispiel, denn eines der beliebtesten japanischen Awa-Odoris in Osaka, das Tenshin Tenwa Awa-Odori, das wurde jetzt abgesagt, weil die ganzen Massen an Zuschauern da der Einkaufsstraße höllische Probleme machen. Ursprünglich übrigens mal gegründet, um eben diese Einkaufsstraße zu fördern.
Tja, das ist halt, sagt mal wieder, dass auch solche Ideen im Übermaß dann nach hinten losgehen. Ich meine, ja, wenn man da nicht mal laufen kann und die Geschäfte beschweren sich ja mittlerweile und sagen, es sind so viele Leute, die blockieren im Prinzip die komplette Einkaufsstraße und das ist auch durchaus gefährlich. Ist ja eigentlich schade, dass man das absagen muss, weil das ist, wie gesagt, eins der beliebtesten Feste und auch eins der größten.
Ja, richtig. Aber das Ding ist, es geht doch kaum einer dann in Läden einkaufen. Die Läden haben schlicht und ergreifend nichts davon. Und deswegen ist jetzt erstmal Schluss.
Ich stelle mir das so ein bisschen wie Karnevalsverhältnisse vor, oder? Also ich weiß nicht, ist das nicht auch so, dass es bei Karneval so voll ist, dass viele gar nicht mehr in die Läden dann gehen?
Mhm. Es liegt auch daran, dass es ein bisschen gefährlich sein kann. Ich habe schon einige von diesen Straßentänzen in Japan miterlebt. Und wenn diese ganzen Leute dann halt tanzend mit ihren Uniformen und mit ihren Stöckchen oder mit großen Aufbauten da in die Straßen entlang fahren und dann machen sie das nicht gerade langsam. Ne? Und wenn dann zu viele Leute sind und dann gibt's ein Gerangel, dann hast du gleich riesige Probleme.
Richtig. Es ist schade, das auf jeden Fall, aber naja, nicht zu ändern. Ist halt mal wieder so ein Auswuchs des Touristenbooms. Muss man leider ganz ehrlich sagen, weil es sind ja vor allen Dingen ausländische Touristen, die da Massen hinstürmen. Man ist ja verständlich, man erlebt da halt wirklich auch schon was wirklich Tolles. Schade. So, kommen wir mal zur kuriosen Nachricht diese Woche, die auch durch alle Medien ging, neben diesem komischen Kühlschrank. Ich weiß nicht, warum immer noch Leute darüber schreiben. Da gehen übrigens mal Props raus an chip.de. 6-mal die gleiche Nachricht macht die Sache nicht besser, wenn ihr immer noch totalen Bullshit schreibt. In der Präfektur Aomori haben rund 1000 Menschen einen Burgturm an Seilen mal eben aus seinem ursprünglichen Platz zurückgezogen, beziehungsweise ein Teil davon von der Strecke gezogen. Das waren so ein paar Freiwillige, die wurden ausgelost. Denn das Gebäude wird halt seit Jahren saniert und der Turm wurde 2015 an einen provisorischen Standort verfrachtet und muss halt jetzt wieder zurück. So, die gesamte Strecke ist 78 Meter und seit Juli geht die ganze Aktion. Und jetzt an einem Tag waren halt eben rund 1000 Menschen da, die halt kräftig an Seilen gezogen haben. Es war eine Werbeaktion. Wirklich bewegt bekommen haben sie ihn logischerweise nicht. Das waren so ein paar Millimeter und das war's dann. Lustig, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich allerdings tatsächlich die gesamte Medienberichterstattung hier in Deutschland. Es ist so. Viele japanische Medien waren da. Alle haben geschrieben, rund 1000 Leute. In Deutschland haben wir die Wahl zwischen 1000 bis, ich glaube, was waren das, 4200 Leute. Vielleicht sollten sich die Magazine mal entscheiden, wie viel es denn jetzt wirklich waren. Und nein, es war auch keine super mega große Riesenaktion, es war einfach nur ein Werbegag.
Ah ja, ich krieg gerade wieder Flashbacks von Augapfellecken, beziehungsweise wir hatten diese Woche noch so eine andere funny News, wo angeblich behauptet wurde, dass die Premierministerin nur einen einzigen Freund hat und das ist eine Kakerlake in ihrem Büro.
Jupp.
Das war auch so, da hat keiner mal so wirklich gecheckt, ob das so in der Form stimmt oder ob da vielleicht übersetzungstechnisch etwas schiefgelaufen ist. Aber ja, ach, es ist ein altbekanntes Problem.
Es ist ein riesen altbekanntes Problem und ich muss ganz ehrlich sagen, also manchmal wünsche ich mir, unsere Medien würden nicht immer irgendwelche News einfach automatisch rausballern, sondern vielleicht auch mal nachlesen, nur mal so nebenbei. Also, es waren rund 1000 Menschen, Point. Das ist ganz hochoffiziell, das hat auch die Präfektur so bekannt gegeben. Es war einfach ein Werbegag. fertig, keine große Aktion. Das Ganze wird maschinell weiterbewegt. Das war von vornherein sowieso der Plan. Ja. Also vielleicht doch echt mal nachlesen. Aber es ist so dieses typische Japan-Syndrom. Wir haben was, wir berichten drüber. Wie gesagt, dieser komische Kühlschrank für Menschen. Meine Fresse, ey, die News geistert seit Wochen durch verschiedene Medien. Und es ist so lustig zu lesen, weil so, ja, die sollen halt bald in Convenience-Store stehen, Blasers, Blub. Nein, immer nur noch auf Baustellen. Das war von Anfang an so bekannt gegeben worden. Weil die Dinger sind teuer. Die Firmen müssen sich die Dinger auch leisten können. Und außerdem kühlen sie einen nur ein bisschen ab und das ist kein, ich setze mich da jetzt für Stunden rein, Schrank. Meine Güte.
Naja, wer weiß, vielleicht sind wir ja schon vom Schockfrosten vom Menschen einen Schritt weiter.
Gibt es doch schon. Manche lassen sich doch einfrieren.
Ja, ja, das, sie lassen sich einfrieren, aber den Punkt mit den Auftauen haben sie noch nicht geschafft. Das ist dann so Wabbersuppe da drin.
Ja,
was man nicht so laut sagen darf, aber ja.
So, dann, ihr kennt doch hoffentlich bestimmt alle Cool Japan.
Oh Mann, ja, das ist ein Gespenst, das uns schon lange verfolgt.
Genau, das ist ein Prestigeprojekt von dem ehemaligen Premierminister Shinzo Abe. Und zwar soll dieser Fonds oder Fund oder wie man das auch immer nennen mag, soll japanische Kultur im Ausland verbreiten und dafür halt Geld bereitstellen. Ist eigentlich eine gute Idee, lief aber über Jahre immer wieder schief, denn das Ding macht kräftig Minus. Tja, und nun hat man dann doch gesagt, okay, also jetzt reicht's wirklich. Also 2025 war wirklich eine ganz, ganz große Katastrophe. Und deswegen gibt es ab 2027 kein Geld mehr. Das heißt, das Ding wird komplett aufgelöst. Das Grundprinzip soll bestehen bleiben, aber wie es gemacht wird, weiß man noch nicht. Aber Cool Japan, das war einmal.
Ja, aber im Endeffekt ist es nur, dass die Marke und der Name da wegfällt. Diese Idee bleibt natürlich klar. Man will Japan und der ganzen Welt fördern. Die Kultur, die ganzen Erzeugnisse, die Filme, Serien, der ganze Kram, ne? Die Spiele.
Ja, aber man muss mal ehrlich sein, was da teilweise gefördert wurde, das war schon auweia.
Oh ja, Cool Japan war witzlos. Das waren lauter Leute, die keine Ahnung vom Nix haben und einfach Geld für Unsinn ausgegeben haben, die ihnen eingefallen ist. Oder ja, diese irgendwie auf ein Dartbett geschrieben haben und dann abgeworfen haben.
Vor allem, was ich einfach nicht kapiere, das ganze Ding wird seit Jahren mittlerweile schon saniert. Und irgendwie ging es trotzdem die ganze Zeit schief. Und dann kam noch dazu, ein Biologietech-Unternehmen aus der Präfektur Yamagata wurde halt groß gefördert mit rund 14 Milliarden Yen, also 75 Millionen Euro. Ja gut, man wollte halt künstliche Proteine herstellen und so weiter oder Materialien auf künstliche Proteine. Lass mal kurz nachdenken. Ach so, das ging gar nicht und das Unternehmen ging ja auf einmal pleite. Na sowas aber auch. Oh Mann. Was daran Cool Japan ist, verstehe ich übrigens ehrlich gesagt auch nicht.
Ja, es war im Endeffekt nur eine Ausrede, um irgendwie Geld rumzuschieben. Also ich rieche da auch die Bestechung an jeder Ecke, weißt du?
Naja.
Klar, kann man nicht nachvollziehen oder irgendwie beweisen, aber trotzdem, so viel Unsinn, wie da massenweise an Geld ausgegeben wurde, bin ich eigentlich froh, dass es weg ist. Auch wenn man jetzt nicht mehr irgendwie direkt nachschauen kann unter dem Namen Cool Japan, wenn man wissen will, wo irgendwie Geld ausgegeben wird für Förderung der japanischen Kultur.
Man muss aber auch mal ehrlich sein, vielleicht sollte Japan auch langsamer kapieren, dass eine Förderung vielleicht nicht immer auf so sture Köpfe treffen sollte. Das konnte die Sache leichter machen. Wir haben das jetzt gerade auf der Gamescom gehabt. Ich habe mich so beömmelt vor Lachen. Ich habe ganz viele E-Mails aus Japan bekommen. Ja, wir haben da unseren Stand. Wir wollen ja kleine Publisher fördern, Blasals Blub. Da waren wir am Mittwoch auf dem Stand und habe gedacht, was zum Teufel? Hier stehen da so ein paar Spiele rum. Hier laufen noch nicht mal Japaner rum. Die Leute, die hier rumlaufen, haben gar keine Ahnung. Was ist das denn? Also da Props an Südkorea. Da war tatsächlich jemand vom zuständigen Ministerium da. War ein interessantes Gespräch, muss ich zugeben. Könnt ihr den nächsten Mal auf Raikukai nachlesen. Aber ja, wie wäre es, wenn man was fördern möchte, dass man sich auch mal vernünftig reinhängt und auch mal bedenkt, nicht jeder tickt so wie Japan.
Ja, Mann, du, auch Japan tickt so nicht. So hättest du bei der japanischen Spielemesse nicht abziehen können.
Nee, das definitiv nicht.
Da haben sie so gekräht letztens, besonders die Regierung, dass sie doch die ganzen Videospiele und Anime und alles fördern wollen und ganz groß machen wollen in der Welt. Blödsinn.
Ja, die Idee ist ja nicht schlecht, aber da muss man halt noch ein bisschen mehr für tun. So wird das definitiv nichts. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. So, wir hatten das ja schon im Anstieg gesagt. In Japan wurde ein 72-jähriger Mann festgenommen, der sage und schreibe 26 Jahre illegal in Japan lebte. Er ist sogar noch mit einem gefälschten Pass reingekommen. Und keiner hat eine Ahnung, wie zum Teufel er das geschafft hat.
Ja, ich meine.
Ich bin auch dafür, dass das nicht verraten sollte.
Ja. Also tatsächlich ist es so, er ist mit seinem Reisepass, mit dem Reisepass seines Bruders 1993 nach Japan eingereist und zwar mit einem Standard auf 15 Tage begrenzten Touristenvisum. So, also normal halt. Er wollte halt ein besseres Leben finden oder so hat er irgendwie gesagt. Ja, seitdem hat er sich halt mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. 26 Jahre, da sind wir mal ehrlich, das sind so ein paar Gelegenheitsjobs, die er da erledigt hat.
Ja, das war ja im Endeffekt mehr. Nur 26 Jahre sind halt strafrechtlich relevant.
Sind strafrechtlich relevant, richtig. Die Polizei will jetzt alle Firmen ermitteln. Das wird erstmal ein ganz großer Spaß. und das Ding ist, er weiß einfach echt nicht, wie zum Teufel konnte er die ganze Zeit unter dem Radar bleiben.
Ja, wahrscheinlich, weil er gescheit sich eingelebt hat in Japan. Wenn er die Sprache gescheit spricht, gut zu seinen Nachbarn ist und einfach ein Mitglied der Gesellschaft, dann wen juckt es? Ne, da fragt auch keiner, wo bist du geboren, jedes Mal, wenn er
ihn sieht. Ich erinnere mal daran, dass es auch einen Schwerkriminellen Jahrzehnte möglich war, auch in Japan verborgen zu leben. Und den haben sie dann eher oder weniger nur erwischt, weil er dann angelaufen kam und sagte, hallo, ich würde mich jetzt gerne so nach 20, 30 Jahren bei Ihnen stellen. Den hat auch kein Schwein gefunden.
Ja, oder den Terroristen, der dann verstorben ist. Ja, also ich meine, man muss dazu sagen, die Zahl der illegal in Japan lebenden Ausländer geht ja seit Jahren zurück. Momentan motzt man immer so ganz viel, aber das Problem ist eigentlich, erledigt sich gerade im Prinzip von selbst, wenn man es mal genau nimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass das auch gerade Touristen sehr gerne machen, einfach länger als erlaubt in Japan zu bleiben. Warum auch immer. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, 48 Stunden mal eben kurz aus Südkorea rüber tuckern, sich da ein bisschen was angucken, wieder zurück tuckern, dann kriegt man wieder legales Touristenvisum. Das ist ein Trick, der wunderbar funktioniert. Sollte man nicht zu häufig machen, halten wir mal kurz fest. Aber es machen tatsächlich auch einige, um halt eben längeren Urlaub machen zu können oder wie auch immer, aber die verschwinden danach in der Regel, also reisen auch ganz normal dann wieder zurück. Aber das ist schon eine Hausnummer.
Weißt du, ich finde es sowieso. Es ist, wir sagen das oft genug, dass die japanische Regierung und auch viele andere rechte Gruppen in Japan das wie aus einer Mücke einen Elefanten machen hier. Ne? Bei 1993 waren es noch annähernd 300.000 Leute, die illegal oder länger als sie durften in Japan geblieben sind. Jetzt sind es so etwas weniger als 70.000. Also es ist ein Fünftel. Von dem.
Ja, das ist aber so eine typische rechte Masche. Das erleben wir hier bei der AfD auch. Es ist so ein Katastrophengeblubber von vorne bis hinten. Wenn man mal ganz genau hinschaut oder noch nicht mal genau, es reicht einfach nur, wenn man wirklich die Augen aufmacht. So ganz so katastrophal ist es auch nicht. Also mit Ausnahme von März, okay, der ist eine Katastrophe, das sehe ich ja noch ein. Aber das Land fällt nicht auseinander. Hier gibt's nicht jeden Tag Mord und Totschlag und so weiter und so fort. Es ist auch nicht schlimmer als, oder weiß ich nicht, war auch nicht schlimmer oder besser in den 80er Jahren oder in den 70ern, da hatten wir genauso Probleme und zwar nicht zu knapp. Was hat mir gestern jemand erzählt? In den 70ern sind aber alle Menschen noch in die Innenstadt gerannt. Ja, kein Wunder, es gab auch kein Online-Shopping. So, aber es gab Ölkrise, es gab Rezession, es gab Terrorismus und. Also das hatten wir damals, das haben wir heute. Man kriegt die Nachrichten schneller, deswegen kriegen wir mehr mit. Und vor allen Dingen sind ja alle eher so auf Katastrophen Aufmerksamkeit gepolt mittlerweile. Mhm. Aber wirklich schlechter geht's uns auch noch nicht wirklich. Ja, wir haben momentan massive Probleme, das halten wir kurz fest. Das brauchen wir noch gar nicht schönreden. Die Wirtschaft struggelt. Weltweit ist das auch nicht gerade unbedingt so toll und so weiter und so fort. Unterschreibe ich alles, aber es ist nicht so, dass dieses Land auseinanderfällt. Wir haben nur einfach leider ein paar Bekloppte, die versuchen, ein Land zu lenken und irgendwie das Steuer nicht finden oder nicht wissen, was eine Steuer ist, wie man es auch nennen mag. Also sie wissen, was Steuern sind, aber nicht, was das eigentliche Steuer ist, sagen wir es mal so.
Weißt du, jetzt was machen sie mit dem armen 72-jährigen Mann, der 33 Jahre in Japan gelebt hat und offensichtlich sich ordentlich benommen hat.
Ne? Und den schicken sie zurück.
Ja, dämlich.
Ja, es ist total dämlich, weil da haben sie eigentlich den besten integrierten Ausländer. Meine Güte. Sollen sie eine Geldstrafe geben? Bumm, aber dann haben sie da wenigstens jemanden, der gute Wohl in dem Alter arbeitet, ist auch nicht mehr so toll. Aber ja, es ist ja immer so.
Also da kann man nur zynisch drüber nachdenken. Die schicken ihn jetzt raus, damit sie seine Rente nicht bezahlen müssen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, seien wir doch mal ehrlich, das ist doch überall so. Man schnappt sich die, die man kriegen kann. Gut, den haben sie jetzt durch einen Hinweis gefunden. Ansonsten hätten sie ihn garantiert nicht erwischt. Aber die, die man wirklich rauskegeln müsste, ja, die sind einfach schlau, die verstecken sich halt. Ne?
Ja, also ich sag's mal so rum, die werden schon wissen, wie sie da ihr Leben leben, ohne dass sie da gleich von der nächsten Behörde
werden. Ja, aber ich meine, es ist ja in Deutschland auch so, hier schnappt man sich die, die wirklich am leichtesten sind, die jahrelang hier arbeiten, die gut integriert sind und so weiter, die werden zurückgeschickt. Wenn du wirklich zurückschicken müsstest, weil er halt wirklich Scheiße gebaut hat, ja, da wird's ein bisschen schwieriger, weil man die Leute einfach natürlich logisch überhaupt nicht findet, weil die wissen, wie sie sich verstecken müssen. Map. Das ist dann halt so. Vielleicht sollte man da mal nachdenken, doch vielleicht eventuell mehr Zeit in die Suche zu, ne? Auch in Japan wohlgemerkt, weil da läuft es nämlich nicht anders. Und das ist halt, man, diese Symbolpolitik nervt einfach. So, weil wir gerade bei Visa, Visum etc. bla sind. Japan hat ja neue Visa-Regeln beschlossen. Das Problem daran ist, gerade die Regeln für ausländische Unternehmer sorgen eigentlich eher dafür, dass die Abwanderung zunimmt. Denn Japan ist ja schon nicht mehr so ganz so beliebt bei ausländischen Arbeitnehmern, weil einfach der schwache Yen. Naja, man kann nicht mehr so viel Geld nach Hause schicken. Das wird aufgefressen und das kommt gar nicht so toll hinzu. Kommt auch die Löhne sind nicht unbedingt gerade auf dem Spitzenniveau. Ergo, man kriegt eigentlich in anderen asiatischen Ländern mittlerweile mehr Geld.
Oh ja, oh ja. Gerade eben geht's Südkorea und Taiwan besser.
Ja, und das Ding ist halt, dass das ganze Japan natürlich unattraktiv macht. Ist ein bisschen blöd, weil Japan braucht nun mal Ausländer. Auch wenn man ständig dagegen stänkert, ohne Ausländer ist dieses Land bald nicht mehr wirklich handlungsfähig, wenn das so weitergeht. So, Ding ist halt, wenn man dann auch ankommt und auf die Idee kommt, naja, wir machen wir doch mal die Sache für ausländische Unternehmer ein bisschen teurer. Wohlgemerkt auch für die, die schon im Land sind. Ich meine, why not, why not? Ja. Dann ist das eine ganz blöde Idee, die logischerweise Auswirkungen hat. Und die Auswirkungen sind, dass sie immer mehr darüber nachdenken, Japan zu verlassen oder Japan bereits verlassen haben, weil sie einfach die Kosten überhaupt nicht zahlen können, die man sich da ausgedacht hat, weil das einfach zu viel ist. Also ich meine, beim Business Manager Visum wurde das sogenannte notwendige Kapital von 5 Millionen Yen, also 29.000, auf 30 Millionen Yen, 174.000 Euro erhöht. Grund dafür ist so Sachen wie, wir wollen ja nicht, dass der Status ausgenutzt wird. Deswegen muss man jetzt auch mindestens einen Vollzeitbeschäftigten anstellen, natürlich ein Japaner, versteht sich, oder beziehungsweise einer, der Daueraufenthalt hat. Und außerdem muss man mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung haben oder einen entsprechenden Masterabschluss vorlegen können. So, okay, ich kann ja verstehen, dass man nicht will, dass das Visum ausgenutzt wird, weil es wurde ausgenutzt, das definitiv. Aber diesen Rundumschlag zu machen, ist ungefähr das Dämlichste, was man machen kann. Weil man darf nie vergessen, gerade in ländlichen Regionen, da gehen die Japaner nun mal weg. Logisch. Ich meine, die Jobs gibt's halt in Tokio und Co. Deswegen wächst Tokio ja auch so rasend schnell und deswegen sterben immer mehr ländliche Regionen förmlich aus. Aber genau diese Ausländer oder viele dieser Ausländer gehen halt in die ländlichen Regionen, öffnen dort zum Beispiel Restaurants und so weiter, sprich einen sozialen Treffpunkt. Und das ist unglaublich wichtig. Und dementsprechend sind viele Menschen auch ganz schön sauer darüber, weil ihnen auf einmal der soziale Treffpunkt förmlich entrissen wird.
Ja, eine ganze Menge Ideen, Projekte werden dabei einfach abgesägt,
ja.
Mitten im Entstehen. Und generell ist es so, jeder Mensch auf der Welt, der dazu bereit ist, seine Heimat zu verlassen, um ein Geschäft aufzubauen in einem fremden Land, ja, das ist jemand, der logischerweise motiviert ist, der bereit ist, Strapazen und Gefahren und Risiken einzugehen, und den wegzuschmeißen ist einfach, ja, also ich sag wirklich wegschmeißen absichtlich, weil das ist es, ne?
Ja,
die werfen die Leute weg.
Also wir haben ein Beispiel eines aus Singapur stammenden Mannes, der Japan am 18. Juli verlassen hat. Es war so, er hatte ursprünglich geplant, ein Hotel in Toyama zu eröffnen, und zwar abseits der stark besuchten Reiseziele. Das sollte sich speziell an internationale Touristen orientieren. Also eigentlich genau das, was die Regierung möchte.
Ja.
So, seinen ersten Antrag auf das Business Manager Visum riet die Einwanderungsbehörde diesem Mann zunächst Erfahrung als Betreiber eines Bekleidungsunternehmens zu sammeln bzw. zu nutzen. Also mietete er Geschäftsräume in Osaka, bereitet dort die Eröffnung eines Bekleidungsgeschäfts vor. So, dann kamen die neuen Regeln. Dann hieß es, ja Moment, warum soll ich jetzt 30 Millionen Yen für so ein Geschäft investieren? Das lohnt sich ja überhaupt nicht mehr. Im November letzten Jahres kaufte er ein altes Ryokan in Toyama. Das wollte er halt zum Hotel umbauen. Das heißt, er wollte also auch noch ein leerstehendes Gebäude sanieren. Auch etwas, was die Regierung ja übrigens möchte. Mhm. So, und dann noch eine traditionelle japanische Unterkunft. Heieiei, das ist natürlich ganz, ganz toll. Gerade für Touristen wahnsinnig spannend und auch wirklich sehr gerne. So, ja, und jetzt ging's los. Bei der Verlängerung seines Business-Visum musste er Einnahmen aus seinem Unternehmen nachweisen. Schwierig. Banken wollten ihn ohne eine Hotellizenz nicht, dass er ein Geschäftskonto eröffnet. Auch nicht unbedingt gerade gut. Ja, denn ohne die notwendige Genehmigung konnte er logischerweise ein Hotel nicht eröffnen. Tada. So, Problem ist, er sprach kein Japanisch, hat sich aber deswegen ein Team und Berater geholt. Und tja, dann gab es eben so, es sind Kontrollen notwendig. Da gab es dann mehrere Feiertage, die dann verzögerten, dass er eine Hotellizenz bekommt. Und. Tja, toll.
Ja.
Ende also, vom Lied. Antrag wurde wegen fehlender Einnahmen natürlich auch noch abgelehnt.
Ja, natürlich. Das Ende vom Lied ist, er muss Japan verlassen.
Er hat Japan verlassen.
Ja. Sein Geschäft ist deswegen nicht draufgegangen. Er versucht es immer noch irgendwie durchzuziehen, was sehr krass ist. Aber Japan versucht mit allen Mitteln, das Geschäft ihm zu vereiteln.
So, und dann gibt es natürlich allgemein noch eine neue Gebührenregelung für den Aufenthalt, die man bezahlen muss. Eigentlich hatte man gesagt, ja, wir machen ein bisschen Rabatt, weil für Asylbewerber ist es ja blöd. So, stimmt ja auch. Ist es auch, weil die meisten haben einfach schlicht und ergreifend kein Geld. Ja, das Problem ist allerdings, dass jetzt die Einwanderungsbehörde die Kriterien für die Ermäßigung vorgelegt hat. Tja, und genau genommen fallen eigentlich fast alle Asylbewerber raus.
Also ja, wird das nicht nur zu einem wirtschaftlichen Desaster, es wird auch zu einem menschlichen Desaster.
Auch, ja. Richtig. Ich meine, Japan hat sowieso was gegen Asylbewerber, das halten wir kurz fest. Es werden ja immer weniger akzeptiert. Aber das Problem, um das mal weg vom Asyl zu holen, ist ja auch, dass die Ermäßigung zum Beispiel auch für Ehefrauen oder so gelten sollte. Also reist man jetzt aus Deutschland wegen der Arbeit dahin, muss man die Gebühr bezahlen. Und eigentlich, wenn man das Geld nicht hat, sollte die Möglichkeit bestehen, dass zum Beispiel die Ehefrau den Rabatt bekommt. Nee, das wird gänzlich unmöglich sein, weil die Grenzen sind so dämlich gesetzt worden. Das wird nicht funktionieren.
So. Es ist eine Katastrophe mit Ankündigung. Also es ist so anstrengend, sich das anzugucken, weil gleichzeitig sagen, oh ja, wir müssen aber dafür sorgen, dass mehr Ausländer hier reinkommen und für uns arbeiten. Aber nur arbeiten, nicht hierbleiben, kein Benefits, nichts, gar nichts, werdet unsere Sklaven. Das ist so aktuell der Kurs der Japaner, der japanischen Regierung, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, was so deren großes Endziel ist.
Ja.
Ich glaube nicht, dass sie ein großes Endziel haben.
Ja, ich glaube auch
nicht. Ich meine, die Leute sind dazu in der Lage, sinnvoll und logisch zu denken. Das gehört nicht dazu. Das ist einfach nur, wie Micha vorher gesagt hat, es geht um Symbole. Ne? Mhm. Es hat nichts mit wirklich praktischer Politik zu tun.
Richtig. Überhaupt nichts. So, und weil wir gerade wieder bei Ausländern sind, wobei ich weiß gar nicht, ob das ein Ausländer war. Ich glaube, das war ein Japaner, wenn ich mich nicht irre. Jemand war so schlau, also genau genommen ein Kickstreamer, der ist in Tokio auf den Gedenkstein für Masako Tsuga geklettert. Und das war eine ganz blöde Idee. Also er ist raufgeklettert, hat ein bisschen rumgebrüllt, das Ganze dann in Stream live gezeigt und das hat eine Empörungswelle ausgelöst, aber holla die Waldfee. Und zwar nicht, weil, Grabschändung. Nee, es geht tatsächlich darum, dass da gibt es, sagen wir mal, einige interessante Geschichten um das ganze Ding herum. Und man befürchtet, dass er damit jetzt böse Geister geweckt hat.
Mhm. Ja, ja, der Grabstein ist verflucht, sagt man. Mhm. Aber ich finde es halt witzig.
Also, die Polizei ermittelt natürlich wegen Entweihung religiöser Stätten. Das halten wir kurz fest. Der Gute hat sich auch ganz groß entschuldigt und so weiter. Es hätte vielleicht geholfen, mal vorher nachzudenken. Also, ich meine ja nur. Das Problem ist halt tatsächlich, dass Taro no Masakato, der dort verehrt wird, in Anführungsstrichen lebte von 903 bis 940 und gehörte zu einer sehr einflussreichen Familie in der Kanto-Region. Und er erhob sich damals gegen den Kaiserhof, bezeichnete sich selber als neuer Kaiser und wurde schließlich irgendwann besiegt und getötet. So, üblicher Ablauf. Ja, gut, aber das Blöde ist halt, nach seinem Tod wurde sein Kopf in Kyoto öffentlich ausgestellt. Und jetzt gehen die Legenden los. Angeblich flog der Kopf zurück in die Kanto-Region und landete genau an der Stelle, wo jetzt heute das Ding da steht. Die Gedenkstätte soll halt seinen Geist besänftigen. Dementsprechend gibt es auch immer noch dort religiöse Feiern und so weiter und so fort. So, aber damit ist natürlich noch nicht genug. Ich meine, da muss man jetzt mal, ne? Das ist ja klar. Denn es gibt zahlreiche Geschichten über seinen angeblichen Fluch. Und selbst die japanische Steuerbehörde beschreibt auf der Internetseite einige dieser Überlieferungen. Weist natürlich darauf hin, dass man konnte keinen Zusammenhang feststellen, aber trotzdem. Denn nach dem großen Kanto-Erdbeben 1923 ließ das damalige Finanzministerium Teile der Gedenkstätte entfernen, um dort ein provisorisches Gebäude zu errichten. In den folgenden Jahren starben erst Finanzminister Saichi Hayami und dann auch noch für die Bauarbeiten verantwortliche Mensch, der ist dann später auch noch gestorben. Zwei weitere sind auch noch gestorben. 1940 zerstörte ein Blitzschlag ausgestörter Brand das Finanzministerium und auch noch Teile des Regierungsviertels. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sollten außerdem ein Bulldozer umgestürzt sein, als die amerikanische Besatzungsmacht das Gelände platt machen wollte. Der Fahrer kam dabei ums Leben. Alles natürlich Zeichen eines Fluches. Und das hat dazu geführt, die Gedenkstätte ist da, zwischen Hochhäusern und wird immer noch artig gepflegt, weil man hat ja Angst, es könnte was passieren.
Ach, das ist so schön japanisch.
Ja, selbst große Unternehmen beteiligen sich natürlich seit Jahrzehnten an der Pflege und so weiter und so fort. Also man ist da sehr vorsichtig. Man hat jetzt gerade richtig höllische, oh Gott, hoffentlich kommt da jetzt nichts, passiert da nichts.
Ja, mit Aberglaube, da kannst du nicht mit argumentieren. Da kannst du nicht. Da kannst du ein Streitgespräch führen, bis dir die Sonne aufgeht. Das kannst du
ja
vergessen.
Aber sagen wir mal ehrlich, das war ja wirklich eine saublöde Idee, da hochzukraxeln. Ich meine, wir kommen nach so einem Blödsinn.
Aufmerksamkeit ist alles recht. Ne?
Stimmt, und gerade das bei Kick, wenn ich mich nicht irre, da sind die irgendwie ganz schön aufmerksam, ganz geil.
Das gehört das ist alles
der Abschaum
ins Schema
des Internets.
Ja, Kick ist der Abschaum.
Man fragt nicht nach Erlaubnis und man regt später, man entschuldigt sich danach, ne? Mhm. Das ist der Standard.
Tja, sorry, löst Gott sei Dank nicht alles und ich hoffe, der Gute kriegt ordentlich was auf den Deckel, weil das war eine absolut dämliche Aktion. Das war vom Fluch hin und abgesehen, sowas macht man einfach nicht.
Ja, ich meine, abgesehen davon, dass er mich wacht, aber ich würde es schon lustig finden, wenn ihn so der Blitz beim Scheißen trifft, ne?
Ja, am besten
also,
beim Pipi
machen. Also ohne
ihn
was Böses wünschen zu wollen, aber ich würde das so hart lustig finden, wenn wirklich dann kommt, weiß ich nicht, der ist irgendwie vom Blitz ist beim Baum eingeschlagen und auf ihn raufgefallen oder solche Sachen und du denkst dir nur so, ja, das ist jetzt ein interessanter Zufall.
Ja, das stimmt. So, dann Japan fällt auseinander. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, sagen wir mal ehrlich. Gerade heute, gestern gab es wieder ein Senkloch, das war auch ganz schön heftig, denn es wurde immer größer, auch während die Polizei noch versucht hat, das Loch überhaupt zu markieren. Da mussten ein paar Mal Poller verschoben werden, weil es wächst immer, es wächst weiter, es wächst weiter. Tatsächlich wurden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 11.227 Straßeneinbrüche registriert. Das sind 14% mehr als im Vorjahr. Und die meisten Schäden, logischerweise, kamen durch defekte Straßenentwässerungen. Na, wer hätte das gedacht?
Ja. Ist alles marode. Richtig. All die Leitungen unter den Straßen sind marode und dann brechen sie halt auf und Wasser spült die Erde weg.
Und also, wer es nicht weiß, Japans Abwasserleitungen sind genauso wie die Zuleitungen super alt. Teilweise über 40 Jahre und haben ihre Lebensdauer eigentlich schon längst hinter sich gelassen. Man kam aber blöderweise nicht auf die Idee, da eventuell doch mal was zu tun, weil kostet ja Geld.
Jo. So,
wir hatten ja, ich glaube im letzten Jahr war das der Fall mit dem LKW-Fahrer, der leider verstorben ist, nachdem er ein Senkloch erwischt wurde oder beziehungsweise nachdem er runtergekracht ist. Und da gab es dann eine Notfallinspektion von allen möglichen Leitungen und da hat man dann noch festgestellt, da müssen aber ganz, ganz viele Kilometer ganz, 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 ganz schnell ausgetauscht werden. Und das Ding ist halt, die Prüfung ist noch nicht durch, man ist aber schon der Meinung, okay, da müssen also sehr, sehr viele Kilometer ganz, ganz dringend saniert werden. Denn das gesamte Abwassernetz umfasst rund 500.000 Kilometer. Und Ende des Haushaltsjahres waren davon etwa 40.000 Kilometer schon älter als 50 Jahre. Also rund 7%. Und nach Berechnung des Verkehrsministeriums dürfte der Anteil innerhalb von 10 Jahren auf rund 110 Kilometer, also 22% steigen. Und in 20 Jahren, tja, da dürfte dann so gut wie Schicht sein. Das Problem ist halt, dass der große Teil der Kanalisation während des schnellen Ausbaus der Städte in den 1970er und 80er Jahren entstanden. Und das ist natürlich böse. So, jetzt kommt das ganze Problem, stößt aber auf einen Fachkräftemangel. Man hat einfach nicht genug Leute, um das Ganze zu sanieren oder. Und es ist natürlich wahnsinnig teuer und die Kassen sind leer. Map.
Ja, die Kassen werden auch weiterhin leer bleiben, weil die werden da nicht hinterherkommen und werden immer mehr zusammenbrechen. Und das Zusammenbrechen kostet natürlich mehr Geld zu reparieren.
Richtig. Gut, ja, ist das
ist die alte Leier, ne? Wir wollen es ja machen, aber wir können es nicht, weil wir kein Geld haben. Ups, jetzt ist noch mehr kaputt, jetzt brauchen wir noch mehr Geld, was wir halt nicht haben. Ups, ja, jetzt ist noch mehr kaputt.
Das ist irgendwie so ein
springt die Platte.
Es ist irgendwie so ein allgemeines Problem. Das betrifft ja nicht nur Japan. Man wartet immer und wartet. Ich meine, bei uns fällt hier auch alles auseinander. Gerade bei den Brücken zum Beispiel, da hätte man auch schon mal vorher was tun können zur Abwechslung. Aber es war ja nie Geld da, ne? Ja. Der nächste Steuerrekord, der angesagt wird, kriegt der Kirchenlachanfall. Tja, also da gibt es einiges zu tun. Übrigens, bei den Zuwasserleitungen ist ein ähnliches Problem. Nur die sorgen weniger für Straßeneinstürze, aber es gibt unglaublich viele Rohrbrüche in Japan von Zuwasserleitungen. Da muss also auch dringend was getan werden. Dazu kommt, dass ganz, ganz viele gar nicht erdbebensicher sind. Was in einer Erdbebenregion, glaube ich, gar nicht so gut ist.
Ja, das war auch immer so ein bisschen ironisch, ne, dass man festgestellt hat, na, oppala.
Ja.
Die sind ja, ich meine, das ist ja alles irgendwie in der Infrastruktur. Wir haben ja auch noch immer das Problem generell mit den Stromleitungen, ne?
Mhm.
Wo man da ja auch angeblich was machen will, aber da
man kommt
man
ja
auch
nicht voran.
Man kommt ja nicht voran, wobei es sollte ja nicht so schwer sein, elektronische Leitungen zu nehmen, von oben in die Erde zu stecken. Aber anscheinend ist es kompliziert und braucht viel Zeit.
Nee, es ist nicht kompliziert. Man hat einfach weder das Geld noch die Fachkräfte dafür.
Tja.
Doof gelaufen. So, dann geht Japan tatsächlich gegen etwas vor, was uns hier alle betrifft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mal eine gute Idee. Das könnten Sie hier bitte auch mal machen. Und zwar gegen Dark Patterns. Wer das nicht kennt, Dark Patterns sind Tricks, die zum Beispiel Online-Shops oder Streaming-Portale anwenden, die dazu führen, dass ein Vertrag zum Beispiel nachteilig für uns geschlossen wird. Dazu gehört zum Beispiel, dass man das Kündigungsfeld versteckt. Schaut mal bei Amazon, versucht bei Prime zu kündigen. Viel Glück. Und so solche Geschichten oder zum Beispiel, dass bestimmte Auswahlfelder kräftiger hervorgehoben werden, automatisch schon ausgefüllt sind und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ein Problem und in Japan steigen halt mittlerweile die Beschwerden, dass zum Beispiel gerade bei Verträgen von Online-Streaming-Diensten das so unglaublich schwierig ist, sie wieder loszuwerden. Weil ja, sie sind versteckt und auch wenn vielleicht jetzt einige denken, ach Gott, ist doch einfach. Nee, für viele tatsächlich nicht. Ihr denkt wahrscheinlich nur ein bisschen weiter, aber es ist wirklich schwierig. Ich meine, auch bei Amazon findet man es, aber es ist echt gut versteckt. Das Problem ist halt eben einfach, das ist eine super beliebte Methode und jetzt sagt die Verbraucherschutzbehörde, Moment, nein, also da müssen wir strenger gegen vorgehen, das geht so nicht mehr weiter.
Ja, wir haben ja theoretisch, wenn ich mich recht erinnere, gab es ja vor kurzem die Verordnung von der EU oder ich weiß nicht, ob es nur für Deutschland galt oder für die ganze EU, dass ja Kündigungsbutton bei uns sichtbar und deutlich auf der Webseite zu finden sein müssen.
Ja, richtig, das ist EU-weit tatsächlich.
Genau. Und dann aber fragt sich mal, warum, ne?
Man muss leider auch dazu sagen, das haben unglaublich viele Shops noch nicht umgesetzt.
Ja, eine Menge. Es gab unterschiedliche Vorstöße, könnte man sagen, auch in einzelnen Bundesstaaten von Amerika. Aber so wirklich was geändert hat es bisher nicht. Das
Nein,
heißt,
auch
also,
die, den, sorry, wenn ich dazwischen gehe, aber auch der Widerruf-Button hier in Deutschland. Unglaublich viele Shops haben das Ding gar nicht eingebaut. Obwohl das Pflicht ist. Also ich freue mich schon auf die Abmahnwelle, weil die dürfte bald losgehen.
Ja, wobei es gibt ja, glaube ich, so, wie sagt man, so eine Frist zur Umschaltung.
Ja,
das
gut,
war
aber
ja
dann soll
auch
man das Ding da reinklatschen und fertig. Man muss nicht mit Dark Pattern arbeiten. Das ist sowieso der letzte Blödsinn. Ein Kunde,
ja, aber
der kaufen will, der macht es auch so.
Aber ich meine, als hier die neue DSGVO-Verordnung kam, dass da alle Impressum und bla 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 haben müssen, da hatten die ja auch eine Frist, bevor man sagt, dass ihr hattet jetzt genug Zeit, jetzt gibt es Strafen und dass die da das umstellen konnten. Keine Ahnung, wie lange das bei uns ist. Ich meine, es ist noch recht frisch, aber ich kann verstehen, dass man das in Japan auch haben will, weil das ist nervig, das ist super anstrengend.
Ja, und das sorgt für Milliarden Schäden. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Also das ist jetzt nicht so ein harmloses Ding, auch wenn es sich harmlos anhört. Nee, tatsächlich sorgt das für ganz kräftige Schäden. Vor allen Dingen, was nicht kündbare oder schwer kündbare Verträge angeht. Darüber regen die sich in Japan tierisch auf, verständlicherweise. Aber man muss auch sagen, klar, man kann jetzt argumentieren, dann klickt doch nicht so unbedacht. Aber so einfach ist es halt mit Dark Pattern nun mal nicht. Und ja, da muss halt was dringend getan werden. Und gut, dass da jetzt durchgegriffen wird, weil das nimmt wirklich ein Ausmaß an. Das ist nicht mehr feierlich.
Ich hoffe, dass durchgegriffen wird, weil das muss unbedingt weg. Jetzt die Abmahnwelle, wenn sie ausbleibt, dann haben wir ein Problem.
Aber die wird nicht deswegen, ausbleiben, das wissen wir selbst.
Trotzdem, wir sollten weiterhin zuschauen. Nicht, dass das mal wieder heiße Luft ist.
Ja, das stimmt schon. Aber die Verbraucherbehörde greift normalerweise in Japan ziemlich gut durch. Muss ich sagen. Also die sind da doch, die hauen auf den Kopf. Klappt nicht immer, sieht man jetzt gerade bei Apple und Android, weil da ist man ja auch gegen vorgegangen, gegen die hohen App-Gebühren. Das haben beide Unternehmen nicht wirklich umgesetzt. Da wird jetzt also nochmal eine zweite Runde gestartet. Dieses Mal soll es richtig auf den Deckel geben. Muss auch tatsächlich sein. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. So, kommen wir zu unserer letzten News, bevor wir dann zum Vorschau, Monatsvorschau kommen. Und zwar ist die weltberühmte japanische Avantgarde-Künstlerin Yaoi Kusama im Alter von 87 Jahren leider verstorben. Wobei bei dem Alter, muss man sagen, hat schon ein langes Leben gehabt.
Man muss dazu sagen, für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, von wem wir sprechen, das ist die doch sehr süße aussehende Großmutter, die immer einen recht schrilligen Haarschnitt hat und vor allem dafür bekannt ist, dass sie so Kürbisskulpturen mit Punkten drauf macht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit, dass zum Beispiel, als der Taifun war, da die Skulptur an der Küste kaputt gegangen ist und solche Sachen. Also die meisten kennen sie wahrscheinlich davon.
Ja, hat ein eindrucksvolles Leben hinter sich, muss man ganz ehrlich sagen. Also ihre Kunst wurde inspiriert von Halluzinationen mit Punktennetzen und sich wiederholenden Mustern, die sie in ihrer Jugend gehabt haben soll oder in ihrer frühesten Kindheit. Und sie griff das halt auf, hat daraus Motive entwickelt und ist dafür auch tatsächlich bekannt geworden. Und das Ding ist, sie ist eigentlich, es ist, wie soll ich sagen, sie hat halt Modenschauen veranstaltet, Protestveranstaltungen gegen den Vietnamkrieg, Bodypainting-Aktionen und so weiter und so weiter. Als sie damals in die USA gezogen ist, war schon wirklich sehr beeindruckend.
Man muss aber dazu sagen, dass leider mit ihrem Tod natürlich auch so ein paar unschöne Sachen jetzt zu ihr im Internet aufgetaucht sind, im Nachhinein noch.
Das stimmt.
Zum Beispiel hat sie da in ihrem einen Buch, wie drückt man es vor, sie ist schon recht rassistisch unter anderem und über Schwarze und Amerikaner aufgeregt oder sie beschrieben. Sie hat sich im Nachhinein dafür entschuldigt, aber lässt dann doch so ein bisschen faden Beigeschmack, dass man unter anderem zum Beispiel in Amerika versucht hat, das im Buch zu zensieren, damit die Leute das gar nicht erst mitkriegen.
Auf jeden Fall gilt sie als eine der bekanntesten japanischen Künstlerinnen und ihr Lebenswerk wird auf jeden Fall bleiben. So.
Ja, trotzdem ein großer Verlust auf jeden Fall.
Für die Kunstszene auf alle Fälle. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich konnte mit ihren Arbeiten nie wirklich was anfangen.
Was? Das sind so hübsche Punkte.
Ja, es sind Punkte. Ich habe ein Loch in der Tasche. Hui. So, das war jetzt mal Bezug auf Yellow Submarine.
Es macht einfach glücklich, sowas sich anzugucken. Das ist halt nicht so deprimierend wie die Welt.
Also ich gebe ganz ehrlich zu, mich hat das bisher nicht glücklich gemacht, irgendwas mit Punkten zu sehen. Ich mag das nicht. Aber okay, kommen wir doch jetzt mal zur Monatsvorschau. Das heißt, Mats, übernehmen Sie.
Jawohl. Es wird ganz langsam Herbst. Ganz langsam, aber wirklich. Der September ist immer noch heiß und randvoll mit Veranstaltungen. Angefangen am 4. mit der Konichi. Das große Ding diesen Monat. Ne? Die geht bis zum 6. September, kostet ein 3-Tages-Ticket 99 Euro und ist im Kongresscenter Rhein-Main in Wiesbaden. Dann am selben Wochenende ist die kleinere Comic- und Manga-Convention in Hamburg. Die ist da in der Fabrik in Hamburg. Da ist Eintritt 8 Euro, geht einen Tag lang. Am selben Wochenende ist der Japantag im Dorf Krug-Kirchdornberg. Das ist ein eingetragener Verein in Bielefeld. Der Eintritt ist dort frei. Das ist die deutsch-japanische Gesellschaft, die das macht. Am 19. September ist die kleinere Comic- und Manga-Convention Köln-Mülheim. Die ist da in der Stadthalle Mülheim. Da ist der Eintritt 8 Euro. Und am 26. ist die Zürich Popcom in der Schweiz. In der Messe Zürich findet das statt. Ein Wochenendticket kostet 68 Euro für 2 Tage. 2 Tage läuft die. Am selben Wochenende, wer nicht in die Schweiz fahren möchte, der kann in Münster in der Stadthalle Hiltrup in die Comic und Manga Convention dort gehen. Der Eintritt ist dort nur 6 Euro. So, Fernsehprogramm. Oh, ist wieder einiges dabei. Irgendwie das Fernsehen meint's gut mit den Japan-Fans. Monat für Monat. Am Sonntag, den 6. September, läuft im ZDF Weltstädte Tokio. Braucht man nicht viel zu sagen. Tokio ist eine große Stadt, da gibt's viel drüber zu sagen. Wiederholung ist am 12. September. Am Mittwoch, den 9. läuft dann auf ZDF Info Fukushima Chronik einer Katastrophe. Nicht vergessen, 15 Jahre ist es her, also man sollte schon nochmal drüber nachdenken, über die Katastrophe, weil es immer noch nicht vorbei. Die Aufräumarbeiten werden noch lange andauern. Wiederholung ist am 18. September. Am 12. September läuft dann in Arte ein Stadtlandkunst-Spezial. Normalerweise ist ja immer nur ein kleiner Teil von Stadtlandkunst über Japan, wenn überhaupt. Aber hier hat man gleich 4 einzelne Teile zu Japan. Teilweise geht es um Sake und um Süßigkeiten. Schöne Sache. Wiederholung ist am 14. September. Am Samstag, den 13. läuft dann auf ZDF Matcha Genuss mit Beigeschmack über den ganzen Matcha-Trend, weil klar, im Moment ist er sehr groß. Und natürlich aber auch alles andere, weil Matcha ist ja nicht nur ein Trend, es ist auch eine gesunde Sache. Wiederholung ist am 17. September. Am Samstag, den 19. läuft dann auf Arte Japans tätowierte Helden über die Geschichte der Tattoos in Japan. Das ist nämlich anders, als wir halt meistens das kennen, ne? Die Verbrecher, die Yakuza haben die Tattoos. Aber früher waren das auch eigentlich nur Leute mit gefährlichen Berufen, wie Fischer oder Feuerwehrmänner, ne? Und das haben die Japaner dann in der Edo-Zeit, als sie sich dem Westen geöffnet haben, abgeschafft, weil sie dachten, oh, das sieht so irgendwie rückständig aus, das ist nicht modern. Und ja, also diese Entwicklung ist schon spannend. Dann haben wir am 22. September auf Arte mit dem Zug durch Hokkaido, durch den schönen Norden von Japan, wird am 27. wiederholt. Und am 27., genau an dem Sonntag, ist auf WDR Japans Garten Eden die Insel Iromote am Laufen. Die Iromote-Insel ist besonders wichtig, weil da sehr viele Tiersorten sind, die es im Rest der Welt gar nicht gibt. Dann gehen wir zu Netflix. Netflix hat ein paar Animes. Ab 25.09. läuft der Steel Ball Run. Endlich. Das erste Mal, dass sie das auf Netflix angekündigt haben, war irgendwie eine Mogelpackung. Das war nur ein kleiner Prolog, ein Pilotfilm. Und jetzt kommt die Serie endlich. Am 29. läuft dann Lego One Piece. Und der dritte Film von den Mononoke-Trilogie. Damit sind alle 3 Filme dann auf Netflix zu schauen am Ende des Monats. Das zu den Anime, aber es gibt noch Plastic Beauty, eine Krimiserie aus Japan. Oder, naja, auch ein Drama über die Schönheitschirurgen und die ganze Szene da drüben. Sieht wild aus. Habe ich mal kurz reingeguckt. An Büchern habe ich rausgesucht, einmal von der Kerstin Fels und dem Andreas Fels, den Fettnäpfchenführer Japan. Der kommt am 4. September raus. Ist klar, da sind so Sachen drin, wie dass man nicht mit dem Toilettenschlappen durchs Haus laufen soll. Mhm. Ne? Oder die Essstäbchen nicht einfach gerade so in Reis stecken soll. Das ist unschön. Aber auch andere Sachen. Dann am 8. September kommt raus von Maria Isabel Sanchez Vegara über unsere Künstlerin Yaoi Kusama. Little People, Big Dreams erscheint beim Insel Verlag. Ist passend. Ne? Also sie hat das Buch logischerweise schon viel früher geschrieben. Es war nicht absichtlich nur zu ihrem Todes.
Wäre auch ein bisschen schnell, wenn wir ehrlich sind.
Ja. Dann am 18. September habe ich noch rausgesucht Konbini, ein Kochbuch über alles Essen, was du in einem kleinen Supermarkt in Japan bekommen kannst. Ne? Besonders auch die ganzen Reisbällchen und die verschiedenen Sorten von frittierten Zeugs. Autor ist der Brandon Liu und es erscheint beim Christian Verlag. So, das ist tatsächlich alle Details, ISBN-Nummern cool. Und die Webseiten zu den Veranstaltungen findet ihr bei uns wieder im Artikel.
Jo, dann soweit durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Da könnt ihr uns übrigens dann auch bei Google abonnieren. Dann stehen wir da in den Schlagzeilen drin. Das ist wahnsinnig hilfreich für uns und logischerweise auch für euch. Ihr bekommt vernünftige Japan-News jeden Tag dann bei Google serviert. Ansonsten, wie immer, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.